Grüezi miteinander.
Grüezi.
Pro und Contra.
Diese Woche.
Sport. Ja.
Die Podcast.
Genau.
Sie wird wirr, wie man schon sagen kann. Um was geht's?
Wir sind so überfordert wie der FCZ bei IB, wenn wir unser Programm nicht im Griff haben. Dann sind wir erstaunt über den Max Verstappen. Wir sind erstaunt über den SCB. Wir haben teilweise sogar Freude gehabt am Novak Djokovic. Und das allein ist auch schon erstaunlich. Oder vielleicht doch nicht so. Mehr gerade jetzt bei uns bei Pro und Contra.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi. So, jetzt geht es geordnet los. Das war nämlich nur, um euch zu testen, ob ihr wirklich auch dranbleibt, wenn wir völlig wirr einsteigen.
Darum übernimmst du jetzt du.
Genau. Und
strukturiert weitergehen.
Gerüchteweise sind wir einfach auch zu faul, um das Intro zweimal aufzunehmen. Keine Ahnung. Haben wir nicht darüber geredet. Ist gar nicht zur Debatte gestanden. Nee. Wir glauben, es macht uns charmant, wenn wir ab und zu Schwäche zulassen. Das ist wichtig, gerade in dieser heutigen Zeit, wo die Leute auch auf Instagram sich perfekt vermarkten und auf Facebook ein Leben darstellen, was sie eigentlich gar nicht leben. Da kommen wir und stottern uns durch ein Intro und dann denken Menschen erstens, was für Honks, aber gleichzeitig eigentlich noch sympathisch.
Vielleicht, das ist jetzt einmal die Theorie.
Das ist die These, positive Auslegung. Das ist das, was wir uns zu Abend vor dem Einschlafen sagen.
Influencer sind wir keine, das ist, glaube ich. Oder gut, ich kenne dein Instagram-Profil nicht, aber wir erfüllen die Kriterien wahrscheinlich nicht. Die wären alle die gleichen Lippen, die gleichen Nase, die gleichen Augenbrauen, die gleichen Haare, die gleichen Füdeli.
Also Schlauchbootlippen gesagt, ist schon noch bei mir.
Alles umgefräst und neu gestaltet.
Ja, Nasen und Wangen vor allem. Also so Backenknochen.
Das nützt bei uns nichts mehr.
Nein, erstens. Also darum machen wir ja einen Podcast, oder? Also man sieht uns nicht.
Das ist der grosse Vorteil.
Man kann sich sehr schöne Menschen vorstellen. Mhm. Und wir wären sehr dankbar, wenn ihr das würdet machen. Ich glaube, es ist auch für das Hörerlebnis besser. Aber ja, das ist mir im Fitness tatsächlich kürzlich aufgefallen. Ich gehe seit einem Jahr in so ein öffentliches. Nachdem bei uns im Haus Ringe, wo es eigentlich ein Fitness gibt, wo unsere Mitarbeiter, wo wir Mitarbeiter dafür benutzen, seit Corona ist das natürlich zu. Gar nicht so ein öffentliches. Und muss feststellen, dass die Zielgruppe, die dort geht, ist jetzt nicht das teuerste, sehr, sehr stark tatsächlich von den Influencern beeinflusst ist. Also, du siehst, jeder und jede zweite gefühlt ein bisschen so aus, tatsächlich. Also da kommen dann Leute, die merkst, die sind irgendwie Anfang 20 und sind schon einmal general überholt oder mindestens gewisse Passagen im Gesicht, wo ich so denke, also das, was mich dann irgendwie aufrichtig erstaunt. Also ich frage mich, wie haben die vorher ausgesehen, erstens. Zweitens, wahrscheinlich gar nicht so furchtbar. Drittens, es ist sehr offensichtlich, dass da schon etwas passiert ist. Ist das nicht auch komisch?
Ja, das erstaunt mich fast am meisten jeweils. Dass jeder, der so etwas macht, hat das Gefühl, bei ihm sehe man es nicht, aber man sieht es immer. Also gemachte Nase, wenn die wirklich gut gemacht sind, glaube ich dann nicht, aber wenn noch die
Lippen
dazukommen und die Augenbrauen durchgestylt, alle sehen dann genau gleich aus. Aber das ist ein Schönheitsideal.
Eben, ich sage dann viertens, was geht es mir an?
Es ist doch ein Mensch, nicht in der Natur, dass alle am gleichen nacheifern. Man sagt immer, man sucht den Individualismus, man will einzigartig sein, was man eh nicht ist, weil wir sind eine Spezies, die halt den Planeten bevölkert, zu Milliarden, also einzigartig zu sein, ist eh schon schwierig, aber das visuell überzubringen, wo eh alle fast gleich aussehen, oder? Aber die Unterschiede stellen noch mehr fest. Wenn jetzt Ausserirdische kommen und sagen, ja, das ist
aus der gleichen Brei.
Die einen sind ein bisschen mehr so, die anderen ein bisschen mehr so, aber grundsätzlich sind es nicht viereckig und rund, sondern in Menschengestalt kommen sie daher. Also ist man eh nicht ganz individuell. Aber dann.
Außer mir zwei.
Man versucht noch irgendwie, sich umzugestalten mit. Aufgrund von Schönheitsidealen, dass am Schluss wirklich alle gleich aussehen. Das Gute daran ist, das geht nicht in die DNA über. Da habe ich mich schlau gemacht.
Wirklich?
Also man darf sich nicht beirren lassen, wenn man eine Schönheitsoperation macht. Das geht im Fall nicht in
die
DNA
über. Also das die heißt, eigenen Nachkommen.
Wenn jetzt einer, sagen wir mal salopp, Herdöpfelnase hat und sich die korrigieren lässt in eine ganz feine Modellnase. Die Kinder kommen leider, man muss es sagen, oder auch nicht leider, aber die Herdöpfelnase, die wird gleich weiter vererbt, also man kann sie nicht wegmachen lassen, Sie ist dann nicht mehr im DNA-Material drin.
Haben wir das noch nie überlegt, aber also sehr logisch und auf eine Art tröstlich. Ich meine, eigentlich kann man auch sagen, solange sich die Leute wohlfühlen, wer sind wir darüber zu urteilen?
Ich urteile nicht darüber, ich wundere mich darüber, das Streben nach dem Individuellen, das ist ja Mensch eigen. Also ein bisschen, muss man sagen, man versucht sich irgendwo durch einen abzugrenzen vom Rest, auch zum eine gewisse Wirkung erzielen. Aber dann, wenn es darum geht, in dem Influencer-Programm mitzumachen, dann sind gleich wieder alle gleich, weil sie sich wahrscheinlich in dem Schönheitsideal beugen, wo im Moment gerade aktuell ist. Und das bedeutet halt, dass alle die gleichen Lippen haben, die gleichen Nase, die gleichen Augenbrauen, die gleichen hinteren klappten Ohren, wenn sie mal draussen sind. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Thema. Und weiter unten geht es weiter, oder? Also wir wissen ja, wie die nachher wirken. Eben, alles wird grösser.
Bei Männern offenbar ein Ding.
Kleiner.
Wadenoperationen, Wadenvergrößerung, scheint wirklich kein Blödsinn, es ist ein Trend. Aber ja, nein, richtig teuer oder umständlich wird es ja dann, wenn sich das Schönheitsideal ändert. Was passiert eigentlich dann? Also ist ja eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, ein relativ neues Phänomen, dass man jetzt relativ jung schon eben, sagen jetzt mal im Gesicht, anfangen Sachen machen, was irgendwann wird sich das ja anpassen. Das ist eine Mode wie manche andere auch.
Ich glaube nicht, dass die Leute sich das überlegen. Und ich finde, ehrlich gesagt, das finde ich auch sympathisch, dass man nicht
einfach mal machen.
Der Existenzialismus reingeraten, wo man sagt, oh je, was ist, wenn ich in 5 Jahren wieder die Nase operieren muss? Ja, man hat gesehen, Michael Jackson, irgendwann funktioniert es dann nicht mehr. Aber was interessiert dir das? Das ist denen gleich. Weil du weißt nicht, in 5 Jahren gibt es vielleicht Möglichkeiten. Da gibt es Baukastensysteme, wo es die Nase wie im Supermarkt anbieten. Da kannst du sie mit Velcro oder weiss ich was einfach so montieren, dass man nichts mehr sieht. Man muss nicht einmal mehr eine Operation haben. Ist alles möglich. Nicht sehr wahrscheinlich, weil als ich jünger war, hat man mir versprochen, wenn du mal gross bist, dann kannst du mit Lufttaxis und Überschallgeschwindigkeit von A nach Bern. Was ist jetzt passiert? Tempo 30 in der Stadt.
Und ja, zu Recht.
Überall Verkehrsinseln. Es wird also alles langsamer und nicht schneller. Das war Propaganda gewesen, etwa vor 30 Jahren.
Um die irgendwie bei Laune behalten.
Weiss man jetzt auch nicht, was mit den Schönheitsoperationen passiert in Zukunft. Vielleicht wird das alles ganz einfach und man kann wirklich auswählen. Per Knopfdruck oder der Computer macht es dann. 3D-Drucker, ein neues Gesicht schnell aufsetzen. Puh, wer weiß?
Können wir nur spekulieren. Ich meine, im Moment ist ja eine Schönheitsoperation sowieso zum Fenster rausgeworfenes Geld. Wenn du überall musst deine Maske montieren, also dann hast Augenbrauen und Wimpern, super, oder? Aber der ganze Rest ist sowieso verhüllt irgendwo, hinter einer Maske oder hinter, ja, meistens bist du dann angezogen. Also kannst sowieso nicht präsentieren, in was du da investiert hast. Wobei, jetzt habe ich irgendwo gelesen, vor zwei Monate her, dass durch das dass die Leute sich die ganze Zeit sehen, weil sie irgendwelche Zoom-Calls hängen und logischerweise irgendwie in das eigene Antlitz auch permanent müssen anschauen. Dass angeblich größere Nachfrage gäbe nach Eingriff im Gesicht, weil man halt jetzt sein Gesicht permanent sieht.
Ah, das eigene Gesicht?
Ja, es sind Eingriffe in andere Gesichter vielleicht auch, aber ja. Sind dann die Handlungsmöglichkeiten sehr stark eingegrenzt, muss man sagen.
Wobei eben mit Ratschlägen und Hinweisen, was ja auch nicht immer gut ankommt.
Selten. Oder es kommt darauf an.
Die Leute provozieren, um sich einer Schönheitsoperation zu stellen, zum Beispiel. Oder wenn man mit sich selber nicht zufrieden ist. Aber die Partie, Nase, Augen, Augenbrauen, Stirn, die wird natürlich überstrapaziert mit Blick. Das heisst, dort wird wahrscheinlich im Moment das grosse Geld gemacht. Dass man Schlupflieder und so irgendwelche Lieder, wie es dann halt auch aussehen, korrigieren lässt. Und die Schönheitschirurgie, die Industrie, die passt sich natürlich blitzschnell an und bietet dann alles Nötige an. Vielleicht auch bald mal im Baukastensystem mit Augenbrauen, wo es auszuwählen gibt. Ja, es ist ein bisschen tragisch, aber es ist halt eine Zeiterscheinung. Ja. Das ist dann, irgendwann mal redet man dem Corona-Zeitalter, wo man nur noch die Augen gesehen hat. Und aus dem Zeitalter raus stammt dann der Trend, eben, dass plötzlich alle kein Schlupflieder mehr um, keine Tränen sagen, alles entfernt in dem Corona-Zeitalter. Und dann heisst es, es war mal eine Erscheinung von Prä-Corona. Stimmt das?
Kann man sicher sagen. Aber weißt du was, jetzt beenden wir Sternstunde Philosophie und wechseln.
Auf Ort. Kunststrasse.
Kunststrasse, der FC Zürich, hat müssen, auf Bern am vergangenen Samstag, Samstagabend am 8. Das grosse Live-Spiel im Free-TV war das. Und jetzt, ich erinnere dich nur ungern daran, aber du hast letzte Woche Grosses dir erhofft von André Breitenreiter, seiner Mannschaft.
Ja.
Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen, nach dem 0-4 in Bern?
Nichts, ich habe mich geirrt, ganz einfach. Ich habe IB unterschätzt in dem Fall, oder mein Optimismus, dass der FCZ näher dran ist, hat mich dazu verführt, so eine waghalsige These zu verbreiten und so einen unglaublich optimistischen Tipp. Es ist wirklich so, dass man überfordert war mit von den offensiven Qualitäten und nicht gewusst hat, was man denen entgegensetzen kann. Ich weiß auch nicht, was taktische Mittel. Ich glaube, da kannst du nicht viel anders machen. Wenn Qualität da ist beim Gegner und der die auch ausspielt, dann muss man einfach einmal sagen, ja, gut gemacht.
Es ist auch viel schief gelaufen, muss man fairerweise sagen, aus Zürcher Sicht. Also, man hat so wie ich den Match mindestens mitbekommen, gut angefangen gehabt, hat doch die ein oder andere gute Aktion sogar gehabt. Und dann hat sich dann die Qualität von IB irgendwann anfangen durchsetzen. Gemerkt, so auf den letzten 20 Metern sind das einfach andere Hausnummern, die da unterwegs sind. Die Szene vom Goal, wo durch den, was ist es, der Sibacho, der sich gegen Omeragic durchsetzt. Ja, wo sich also tatsächlich physisch durchsetzt und Zürcher reklamieren dann irgendwie noch faul und finden grosse Ungerechtigkeit. Dabei ist es, wenn du anschaust, ja, es ist ein Zweikampf, wo man halt auf höherem Level so führt, mit einer gewissen Robustheit, dann macht der Fasnacht das Eisen und dann nimmt die ganze Geschichte so langsam wieder Lauf. Also bis dann hat man eigentlich recht gut dagegen gehabt. Ich finde jetzt auch 4-0 ja, viel zu hoch, oder? Also muss man fairerweise auch sagen, am Schluss interessiert das nur die Statistiker, die jetzt können sagen, dass der FCZ, ich glaube, zum dritten Mal nacheinander 4-0-4 verloren hat, muss man korrekterweise sagen, gegeben. Also ja, eine gewisse Tradition, die man da offensichtlich bedient. Aber aus Zürcher Sicht, ich würde gar nicht allzu fest in Heulen und Zähneklappern verfallen da. Ich glaube, es ist tatsächlich einiges rum, wo gut aussieht. Jetzt sich einfach nicht daraus bringen, dass man Meister wird, mit dem muss man wahrscheinlich nicht unbedingt rechnen, aber das hat vor der Saison ja niemand erwartet.
Gut, das weiß man tatsächlich nicht, aber ich finde, auch die zu viele Gedanken muss man sich nicht machen, dass du die Lehre daraus ziehst. Was das auch immer bedeutet, da wundere ich mich immer wieder, jetzt müssen wir die Lehre daraus ziehen. Was heisst das? Nächstes Mal nicht mehr 4-0 verlieren, sondern gewinnen. Ja.
Das ist eine gute Idee.
Die Lehre daraus ist, dass IB wahrscheinlich auch so ein Spiel, wo sie als Favorit müssen bestreiten, könnt bestreiten als Favorit und nicht den Knüschlotter kriegen oder irgendwann in Angst oder Panik ausbrechen, sondern gezielt den Match auch anschauen, fortweg analysieren und dann schauen, was müssen wir machen, um den Match zu gewinnen. Und wenn es dann auch ein bisschen zu hoch wird, sagen die auch nicht, nein, nehmen wir nicht. Es ist dann einfach auch der Lauf der Dinge. Irgendwann bist du als FCZ vielleicht auch ein bisschen, ja, muss man deprimiert nicht, aber du siehst, du hast mitheben und sie sind dann halt gleich noch das Zeckerli besser, was besser sein müssen. Das erwarten wir irgendwie auch von denen. Aber dort bin ich absolut einverstanden. Ich hab zu viel erwartet, das gebe ich zu. Da war der Optimismus ein Vater vom Gedanken. Und ich habe nachher gemerkt, oh, das IB, das ist wirklich gut. Das ist nicht einfach nur sicher nicht ein Zufall denkt, überhaupt nicht. Das wäre total vermessen. Aber irgendwie die Hoffnung gehabt, dass man doch näher dran ist, um die wirklich können herausfordern bis in die letzten Minuten hinein. Und das ist nicht gelungen.
Nein, das ist definitiv nicht gelungen. Was wir leider nicht können machen heute, ist über IB in der Champions League reden. Also man könnte schon, es wäre einfach relativ sinnlos. Schliesslich spielen die heute Abend, wir nehmen wieder einmal am Dienstag Nachmittag auf, wie so oft. Achtung, der Herr Kessler will etwas sagen.
Wenn du so schön sinnlos gesagt hast, ist mir eine Punkband in Sinn, wo der Name darf ich nicht sagen.
Ich meine, du willst etwas Inhaltliches mitteilen.
Hören wir jetzt zu. Der Beat Schlatter hat dort mitgespielt, Punkband gsi aus der Stadt Zürich. Der Name hat mit S angefangen, mit A aufgehört, darf man auch nicht sagen. Und die hatten einen Song, der heisst Sinnlos. Wirklich ein guter Song. Nur empfehlenswert, unbedingt hören.
Also gut. Findet man den auf Spotify, Apple Podcast wahrscheinlich eher nicht. Aber das wäre jetzt der Moment, wo wir sagen, man kann uns abonnieren auf all diesen Plattformen. Clever in Tricks. Freunden und Verwandten empfehlen als Geburtstags-Weihnachtsgeschenk. Wir dürfen uns auch bewerten. Wir wollen dann einfach, dass wir uns gute Bewertungen hinterlassen, das wäre nett. Aber um nochmal zurückzukommen zu einem völlig sinnvollen Punkt oder zu einem sinnvollen Hinweis, durch das, dass wir am Dienstag Nachmittag aufnehmen, macht es wenig Sinn, über das Gastspiel von Ronaldo zu Bern, das ja schon am Dienstag oben am 6:45 über die Bühne geht oder beziehungsweise anfängt, stattfindet. Das wäre dann logischerweise, ja, dürfte ein grösseres Thema werden nächste Woche, wenn wir dann über IB reden, wo sich in der Champions League das erste Mal versucht hat zu präsentieren und dann wahrscheinlich möglicherweise mindestens ähnliche Erlebnisse muss verarbeiten wie der FCZ am vergangenen Wochenende. Müssen wir noch etwas sagen zu der Super League?
Was müssen wir noch sagen?
Ich frage dich.
Nein.
Gut, Formel 1 in dem Fall.
Formel 1.
Ist es am Wochenende hoch hergegangen? Habe ich mit Freude festgestellt. Und dann bin ich kurz verschrocken.
Man darf aber sagen, dass es in der Formel 1 in letzter Zeit eigentlich mehr Hochzonen hergeht als in der Vergangenheit.
Das stimmt.
Die Ausgleichheit, die man zum Teil durch die Regeländerungen hergebracht hat, zum Teil indirekt, zum Teil direkt, weil die Teams auch nicht mehr so intensiv an diesen Autos jetzt arbeiten, weil es nächstes Jahr komplett neues Regelwerk gibt, hat es eine Spannung gegeben, die es schon lange nicht mehr gegeben hat. Eben, nur schon, dass McLaren einen Doppelsieg landen kann. Ich glaube 2012 das letzte Mal das Rennen gewonnen. Wahnsinn eigentlich, dass man das nicht vorgemerkt hat und jahrelang einfach immer das beste Auto, alles im Grund und Boden gefahren hat.
Ja, Mensch.
Und man hat sich gleichzeitig wegen diesen Prozessionen beschwert, aber nichts dagegen gemacht.
Grosse Überraschung, ja.
Ist mir immer nur per Zufall hat es Rennen gegeben, wenn es mal geregnet hat oder die beiden Mercedes oder die beiden Red Bull oder was dann gewesen sind, ausgeschieden wären per Zufall oder sich gegenseitig noch aus dem Rennen genommen hätten, wie Hamilton und Rosberg mal in Barcelona. Dann ist noch eine Spannung aufgekommen. Das ist doch das, was die Leute sehen wollen. So merkt
denken.
Man das nicht. Das verstehe ich nicht. Ich will nicht immer gleich gesehen gewinnen. Das ist, also der Prototyp von Langweilig sieht so aus. Immer das Gleiche. Das ist keine Abwechslung. Jetzt hat man wieder einmal gesehen, was passieren kann. Und dann noch Crash dazu. Und das finde ich auch fantastisch an der neuen Formel 1, die Sicherheit, die es gibt. Also mit dem Halo, wo ich mich auch beklagt habe am Anfang darüber, völlig blödsinnig eigentlich, aus falsch verstandener Tradition. Nein, da darf doch kein so heiliger Schein drauf. Doch, dürfen eben. Wir wollen ja, dass etwas passiert, aber wir wollen gleichzeitig auch, dass eben nichts passiert.
Dass der Herr Hamilton überlebt, das ist eigentlich schon noch gut.
Oder der Herr Grosjean, der durch die Leitplanke gequetscht wird und brennt, dass der nachher aussteigt und praktisch nichts hat, das wird man sehen, oder? Das Spektakel nimmt man mit, aber es sollte nicht tragisch werden. Ich glaube, das hat man geschafft. Aber die Unterhaltung ist natürlich so potenziert. Also das ist viel spannender und viel unterhaltsamer als die Prozession.
Ja, absolut. Und das jetzt wird ja ein bisschen von Herrn Verstappen eingeprügelt, wo ja, ich glaube, nach Expertenmeinung definitiv der Mann war, wo der Crash, die Kollision mit dem Hamilton verursacht hat. Wird ja offenbar auch noch bestraft von der FIA. Das sind die Meinungen eigentlich gemacht. Aber das gehört ja irgendwo auch dazu. Also ich finde, dass einer etwas probiert und dann geht es mal schief, okay. Aber ich verstehe, dass es jetzt auch die Diskussion gibt und dass es wieder heisst, er übertreibt und er überschießt. Und es ist auch nicht so okay, in einer perfekten Welt wahrscheinlich schon, aber am Schluss ist es dann eben Rennsport, wo man möglicherweise etwas muss probieren muss, um etwas zu erreichen. Und als Fan willst du ja genau das.
Ja, absolut. Absolut, genau das willst du, oder? Und das hast du nur, wenn die Autos ungefähr gleich schnell sind. Sonst hast du das nicht. Und das hat man jetzt erreicht. Jetzt kommen die Duelle wieder und darum gibt es auch wieder mehr Kollisionen. Vor allem die um den Weltmeistertitel kämpfen, die müssen ja immer eine Güterabwägung machen. Gehe ich das Risiko ein, stehe ich zurück, vertraue darauf, dass ich irgendwann den Rückstand wieder aufhole. Das hat man lange nicht mehr gesehen, wenn eins Hamilton, zwei Rosberg und dann drei Verstappen, wie letztes oder vorletztes Jahr. Hast du gewusst, wenn nichts passiert, fahren die so ein. Jetzt gibt es wieder Zweikämpfe, das wird auch vermehrt wieder Kollisionen geben. Und das will man sehen. Man muss einfach auch den Reflex unterdrücken, dass man nachher jedes Mal einen Skandal daraus macht, wenn einmal zwei ineinander reinfahren. Das ist dort gesehen ein bisschen Gefahr, weil wir dann schon so reagieren, oh nein, jetzt hat der andere hat er die Nerven verloren. Ja, aber das gehört dazu im Extrembereich. Wenn du sagst, etwas versuchen, wenn du an dem vorbei willst, dann musst du etwas wagen. Und dann gibt es halt einmal Schrott. Ja, und? Das gehört meiner Meinung nach dazu, solange man sagen kann, die sind nicht mehr gefördert in ihrem Leben. Es gibt Blechschäden oder was dann auch immer.
Also so ehrlich muss man ja sein. Also das ist
gehört doch dazu.
Ein Teil von der Faszination von dieser Sportart, wo also ja, das ist seit Jahrzehnten so. Seriöserweise kann ich nicht beurteilen, wie, wenn jetzt du sagst, Lebensgefahr ist völlig ausgeschlossen, keine Ahnung, weiss ich nicht. Es gibt sicher Szenarien, wo es immer noch blöd kann laufen und dann haben wir wieder einen schweren Unfall mit sehr, sehr schweren Folgen und es ist auch klar, dass man das nicht will. Also die Balance, ja, das ist ja, liegt ja auf der Hand, dass man die irgendwo sucht.
Man hat heutzutage, versucht man ja, jegliches Risiko auszuschliessen bei allem. Wir sind eine fahrradverhelmte Gesellschaft. Nichts mehr darf schief gehen. Das soll im Sport immer mehr so werden. Oder alles, was gefährlich ist, versucht man auszumerzen oder zu verbieten oder durch Vorschriften so weit zu bringen, dass es nicht mehr möglich ist. Also ich bin erstaunt, dass man noch boxen darf, zum Beispiel, wo das einzige Ziel ist, am anderen das Gesicht zu brei hauen. Das würde man sonst überall ausschliessen. Das sind eigentlich wahnsinnig. Wenn es im Hockey mal einen Fußkampf gibt, dann können wir schon zu Gumpen und sagen, ja, aber das könnte ja Hirnerschütterung geben. Natürlich kann das eine Hirnerschütterung geben. Das kann es beim Handball kann's das geben, beim Rennfahren genauso. Und beim Rennfahren kann es eben ein Unfall geben. Und wenn man das nicht mehr will, dann muss man es abschaffen. Dann darf es kein Rennen mehr geben. Und ich glaube, dort sind wir schon auf einem gefährlichen Weg, dass alles zu Tod analysiert wird und jegliches Risiko sollte ausgeschlossen werden. Immerhin, man kann, wenn man mit 300 um einen Rundkurs fährt und durch Stadtschluchten donnert, kann man nicht ausschliessen, dass mal irgendetwas Verheerendes passiert. Aber im Vergleich zu früher ist man auf einem Level, wo man sagen kann, wenn es nicht fürchterlich schief geht, dann passiert denen nichts mehr. Im Sinne von, sie bleiben wahrscheinlich im Leben, aber auslösen kann man es gleich nicht. Und das ist vielleicht auch noch der Reiz, wo das Ganze hat, eben das Verwegnen, wo man früher gewusst hat, pro Saison in den 70 Jahren sterben sicher zwei.
Ja.
Das hat man einfach so hingenommen. Mit dem Fatalismus ist man dem Rennsport begegnet. Und mittlerweile ist man weit, weit, weit davon weg.
Was auch gut ist. Also ich glaube, da sind wir uns einig.
Was, aber es ist ja etwas gegangen, das wollte ich damit
sagen. Ja, nein, also, ja, was ich vorhin versucht habe zu sagen, also ich glaube, wir sind da zu 100% auf einer Linie, was natürlich schwierig ist für einen kontroversen Sportpodcast, ist mir völlig klar. Nein, aber also das Tun, als ob es schlecht wäre grundsätzlich, wenn etwas schief geht, nein, es soll ja genau, also sonst kann man das irgendwie hat man doch Anfang Pandemie hat man das gemacht, dann hat man virtuelle GPs ausgetragen, weil ich glaube, der Herr Russell immer der schnellste war, weil er irgendwie am meisten Playstation spielt oder Xbox oder was auch immer. Ja, das kann man, da passiert niemandem etwas. E-Sports Sigi im Co. Mir sagt jetzt ehrlich gesagt relativ wenig. Anderes Thema. Aber ja, also so kann man natürlich jegliches Risiko ausschalten. Die Frage ist, wie gross ist denn die Faszination, wenn es keine reellen Konsequenzen mehr gibt, tatsächlich für die Leute, die einen Fehler machen. Also vielleicht schafft sich der Sport dann auch irgendwo selber ab. Was mir noch aufgefallen ist, bei dem Ausfall jetzt vom Hamilton, da ist jetzt über 60 GPs offenbar durchgefahren. Das ist eigentlich eine Wahnsinnszahl. Also, gut Dings, Bahrain, letztes Jahr hat er wegen seiner Covid-Infektion verpasst. Aber vorher, also, phänomenale Bilanz eigentlich. Wenn man davon ausgeht, dass es eben einer ist, der mehr oder weniger sollte unter Druck gesetzt werden, permanent, wo ja dann auch vielleicht das eine oder andere Mal ein Fehler kann passieren.
Das ist interessant, weil das ist ein bisschen das, was man dem Hamilton auch vorgeworfen hat. Ja, letztes Jahr, als er immer wieder Weltmeister geworden ist, der hat eigentlich gar nie müssen kämpfen. Er ist besser, schneller Pilot als der Valtteri Bottas. Meiner Meinung nach ist er auch viel der bessere Pilot als der Rosberg war. Und wenn keine Konkurrenz rum ist, dann wirst du nie in Zweikämpfe wickeln. Und das ist eigentlich das Wesen vom Rennsport. Überholen und überholt werden und wieder einen Weg finden zum Zurückkommen. Das geht aber nur, wenn das Material einigermaßen ausgeglichen ist. Und das ist interessant zum sehen, jetzt, wie der Hamilton auch wieder anfängt, Fehler machen. Er hat am Anfang die Schikane nicht richtig verwünscht und so weiter. Also wenn der unter Druck gerade macht, er, wie die anderen auch, Fehler, wahrscheinlich weniger noch als der Verstappen, wo noch seinen Ehrgeiz muss in Einklang bringen mit der Vernunft, dass man eben muss das Rennen fertig fahren, wenn man es gewinnen will. Aber es zeigt, Hamilton ist auch nicht unfehlbar. Und je ausgeglichener die Serie wird, umso mehr wird auch der wieder unter Druck geraten.
Wäre gut, wäre spannend. Unter Druck, gutes Stichwort für eine Überleitung. Der SCB hat nach aktuellem Stand, wo wir jetzt aufnehmen, am Dienstagmittag die ersten drei Saisonmatches allesamt verloren in der Schweizer Eishockey-Meisterschaft. Geht es genauso weiter wie letztes Jahr?
Es ist ein bisschen zu befürchten, aber mit ein bisschen Optimismus kann man auch sagen, das kommt dann schon. Ich glaube, es kommt auch etwas. So chancenlos sind es nicht gewesen. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, die ersten Gegner, die man hatte, Fribourg, Zug, Davos, sind alles Gegner, wo, ich sage jetzt mal, niemand böse ist, wenn man verliert, wenn man sagen kann, gegen die kann man verlieren. Zug sowieso, Fribourg hat einen Schritt führen gemacht. Ich glaube, Davos hat auch einen Schritt führen gemacht. Was mir Sorgen macht, ist, jetzt kommen Gegner von der SCB am Wochenende dann, oder schon vorher.
Nein, heute Dienstag spielt man gegen Genf.
Das wissen wir noch nicht. Man spielt in Genf. Genau, und am Wochenende kommen am Wochenende kommt Langnau und nächste Woche
in Aschua.
Aschua. Also das sind die Gegner, wo du sagst, selbst als grosszügiger, gutmütiger Fan, sagst, jetzt wäre es schon schön, wenn man einmal
Langnau sowieso.
Aber könnte schlagen, Langnau sowieso. Weil sonst kommst du dann in eine Negativspirale rein, wo es nachher eventuell nicht mehr so leicht rauskommt. Das ist ein bisschen das Problem. Darum, irgendwann müssen wir schon mal einen Sieg einfahren, dass sich die Nerven beruhigen, weil man weiß, wie es ist. Man verspricht sich selber, geduldig zu sein und erwartet das von einem selber auch und vom Umfeld. Und plötzlich merkt man, es geht nicht mehr.
Ich bin extrem zwiegespalten, was der SCB angeht. Also an und für sich, glaube ich, hat man auch was rein das Kader angeht, geht es wieder in eine richtige Richtung. Ich glaube, man hat auch bei den Ausländern spannende Lösungen gefunden, die könnten funktionieren. Man geht den Weg mit dem Goalie konsequent weiter, also wo man jetzt wirklich auf den Philipp Wüttrich setzt, der sich so entwickelt. Und der Manzato hinten dran ist offensichtlich, was dem seine Perspektiven ist. Er ist eigentlich flapsig formuliert ein spielender Coach. Also soll er irgendwie durch die Saison bringen und gleichzeitig wahrscheinlich mit einem reduzierten Pensum ist er auch tatsächlich in der Lage, noch Leistung zu bringen. Also hat er mindestens in den letzten Saisons einigermaßen vernünftig anbekommen. Gleichzeitig ist schon die Frage, also jetzt ist eine ganz platte Analyse, die Leistungsträger werden nicht jünger, also irgendwie von diesen Simon Mosers habe ich heute in der Zeitung gelesen, hat bei uns geredet. Da steht mittlerweile auch Simon Moser 32, wo jetzt dass das eine Führungsfigur ist völlig klar, dass das ein wichtiger Spieler in diesem Gefüge SCB ist, auch sportlich ist auch klar, aber gerade auch einer wie er mit seiner physischen Spielweise, kann ich mir dann schon vorstellen, dass dort dann der Drop-off vielleicht früher kommt, als bei einem filigraneren Spieler, der weniger Abnutzungserscheinungen da sind. Also das wird, und jetzt wird es, versuchen es irgendwie so ein bisschen mittelfristig anzuschauen, die Frage, kann man das einfach wieder sauber aufbauen? Und irgendwie sagt, man hat sich jetzt 3 Jahre gegeben, wo man investieren will, um dann wieder vorne mitspielen können. Wie gut sind denn zum Beispiel die noch, wo jetzt der Karren ziehen sollten? Also eben, was ist mit einem Moser? Ist denn überhaupt dann noch in der Lage, die Rolle zu spielen, wo man ihm eigentlich zudenkt? Oder kommen da nicht noch Folgeprobleme hinten nach oder Folgefragen? Jetzt hat man mit dem Romain Löffel hat man schon einen Transfer für die nächste Saison bekannt gegeben, wo man auch wieder einen 39er für 4 Jahre verpflichtet. Ich weiss, wahrscheinlich muss man das im Moment machen. Langfristige Verträge sind das Ding im Moment im Schweizer Hockey. Es geht offensichtlich eher in Richtung langfristige Planung, als dass man kurzfristige Deals macht. Aber ich habe das Gefühl, so im Umfeld vom SCB, wenn du sagst, eben, man gesteht sich selber zu, geduldig zu sein, die Frage ist dann schon, was ist eigentlich die Perspektive, wo man sich im Moment darf zugestehen. Also wenn man dann noch mit einbezieht, dass man eben finanziell nicht mehr den Status hat, den man vor 10, 15, 20 Jahren noch hatte, wo man ganz klar ganz vorne dabei war. Und jetzt ist man irgendwo, idealerweise ist man dabei, aber nicht mehr so, dass man sich absetzt. Also ich glaube, da kommt noch einiges zu auf Andrew Abbott, der jetzt als Sportchef neu die Fäden zieht, wo ich sehr gespannt bin, was da noch so kommt. Also der Löffeltransfer ist jetzt, kann man sagen, oder? Die erste grosse Verpflichtung eigentlich, wenn man von den Ausländern abgesehen.
Mhm. Ist ja die Frage, welche Kräfte in dem SCB drinnen noch in welche Richtungen ziehen, oder?
Was heisst das?
Wenn man schon bewusst ist, ja, wenn man den Marc Lüthi zum Beispiel hat, das Interesse möglichst schnell wieder an die Spitze, egal zu welchem Preis, also nicht egal zu welchem Preis, aber um jeden
Preis. Nein, also Preis. Beim SCB schaut man ja tatsächlich auf den Preis, muss man fairerweise sagen.
Weil man einfach auch sagt, der SCB funktioniert nur als Spitzenmannschaft, was aus unserer Sicht nicht stimmt. Der SCB funktioniert eigentlich immer durch das Publikumsmagnet. Am besten funktioniert, wenn er entweder ganz gut oder ganz schlecht ist, sind wir ehrlich. Das Schlimmste für den SCB ist ein SCB im Niemandsland.
Platz
in der,
7.
In der Wüste zwischen Platz 4 und Platz 8. Irgendwo dort. Und dort ist der SCB verloren. Dort berührt er am wenigsten Leute. Immer noch einen Haufen Leute, aber am wenigsten. So, die Leute haben das Interesse, möglichst schnell wieder raufzukommen, weil er natürlich ein Geschäftsmann ist. All die Techniker, die dort engagiert sind, haben den Bedacht im Sinn, das heisst, einen möglichst soliden Aufbau, dass man nachher möglichst lang kann top bleiben. Man büßt im Moment ein bisschen für die Sünden von der Vergangenheit, wobei man die Sünden muss relativieren. Man hat ja für die Sünden noch etwas gekriegt, nämlich einen Haufen Meistertitel. Mhm. Aber der Erfolg war teuer gewesen, weil man nicht rechtzeitig angefangen hat zu korrigieren. Vielleicht hat man einmal irgendwo ein bisschen zu lang gewartet. Gut, das ist alles verständlich, was nicht verständlich ist. Was letztes Jahr passiert ist, wo man sich das ganze Debakel eingebrockt hat, wo man nachher irgendwie erst ein Jahr später wieder rausgekommen ist, egal um was es gegangen ist und was man als Debakel anschaut, das war auf jeden Fall nicht gut für den SCB. So. Aber in Zukunft wird man wieder auf soliden Fürstand, das braucht einfach Zeit, das muss man sich bewusst sein, weil der SCB auch nicht mehr die erste Adresse ist. Wie du vorhin gesagt hast, mit den Finanzen, die ganz hohen Löhne zahlen mittlerweile auch andere. Der SCB kann sicher noch in Einzelfällen tief ins Sack greifen. Ich weiß nicht, wie viel das der Löffel jetzt kostet. Sicher nicht billig gewesen. Aber das ist auch ein politischer Transfer im Moment. Das zeigst du, wir sind wieder irgendjemand. Wir müssen auch noch...
Zum Nerven beruhigen.
Sie kommen doch noch zu uns, oder? Das ist auch wieder strategisch wichtig gewesen. Wahrscheinlich darum hat man es auch gemacht. Sportlich gesehen. Eben, gerade der Moser zum Beispiel. Was passiert, wenn der Moser mal verletzt ist? Ich habe das Gefühl, der Moser ist praktisch nie verletzt. Also... Anekdotisch fällt er mal aus, aber mit dieser Spielweise, die er hat, kann er eigentlich froh sein, dass er so gut durchgekommen ist. Aber was ist mit dem Alter, wenn er plötzlich mal mehr ausfällt? Oder der Scherwe, der auch so ein Motor ist vom SCB. Das sind immer noch die Leute, die eigentlich den Club oder den Verein oder die Mannschaft charakterisieren. Und trotzdem kommen sie nicht mehr ganz auf oder sind im Moment eher ganz unten. Da muss man sich schon fragen, wer... Wie du vorhin gesagt hast, wer soll denn das bewerkstelligen, wenn es die nicht mehr können? Und die Idee, jetzt endlich anfangen mit Jungen zu arbeiten, das ist sicher die richtige Idee, die richtige Strategie, aber bis das sich auswirkt, das braucht auch wieder ein paar Jahre. Also musst du die Zeit überbrücken und da musst du halt damit rechnen, dass du hinten drin bist, was ja für uns nicht so schlecht ist, wenn sie hinten drin sind. Einfach sagen, sie sind schlecht und die Leute werden hässig oder haben Freude.
So einfach ist immer, das.
Aber mindestens einmal kann man sagen, man verliert den SCB nicht in die zweite Liga, aber weil es mindestens einmal dieses Jahr noch keine Abstiege gibt.
Gut, ja, also das würde ich dann noch sehen, weil die Klote SCB, oder was wäre denn die Liga-Quali, alte SCB?
Ab nächster Saison, ja.
Uff, ja.
Aber dann hat es zwei
schwierige
Mannschaften. Diese Saison gibt es noch keinen Absteiger. Aber
ja, diese Saison wird es ja, was man im Moment muss sagen, tendenziell anschaffen würde, nach allem, was man hätte können sehen in der ersten Meisterschaftswoche. Aber, wer weiß, vielleicht gewöhnen sich ja die auch noch an Tempo und Anforderungen in der National League.
Gut, Aschua hat glaube ich, ein Match verloren. Einen gespielt und einen verloren. Und das gegen den Tabellenführer Biel, während dem Lakers zum Beispiel schon drei Matches verloren haben. Gott, die haben auch dreimal können spielen. Auch schon
ja.
Haben bei einem Spiel
100% einen. Verloren. Ja, man muss fairerweise sagen, also man hat gegen Biel also ja, Auszüge gesehen von dem Spiel. Ist mit dem Publikum, das man irgendwie noch hat. Also mir nimmt es Wunder, wie Aschua sich letzte Saison geschlagen hat in diesen Geisterspielen. Ich glaube, das wäre... hat verheerend können enden. Ich kann mir vorstellen, dass mindestens jetzt mit Heimpublikum, die haben dort ja, auf die eine oder andere Art zum Teil schon Schrauben locker dort hinten, hat man das Gefühl. Also eine völlig fanatische Veranstaltung jetzt gewesen, was ich gesehen habe, zum Saisonauftakt. kombiniert mit halsbrecherischen Einsatzzeiten für die Ausländer, wo man einfach irgendwie im ersten Saisonspiel schon forciert hat, dass es um irgendwie Spiel 7 gegen Abstieg geht. Ja, kann man wahrscheinlich mindestens in einzelnen Match einigermaßen mitheben, sich schon den einen oder anderen Punkt holen. Ich meine, man ist gegen Bio nicht völlig chancenlos gewesen. Man hat einen Moment gebraucht, bis man in diesem Match hinein war und dann ja, hat man sich reingebissen und irgendwie so die Konstellation auf eine Art total reizvoll, weil es einfach, also es, haben, ja, es ist jetzt schon zur Genüge besprochen worden, auf eine Art ein Experiment. Ich glaube, es wird sehr schwierig sportlich, einfach schon nur, weil man nicht hat, ja, wo willst du die Spieler hernehmen und nicht stellen, wo als 13. Club jetzt irgendwie musst auftreiben musst. Es gibt niemanden, der runtergeht in die Swiss League und irgendwie freundlicherweise 10 Leute überlässt, wie es ja sonst eigentlich gefühlt immer aus gewesen ist. Aber ich, ja, ich bin sehr gespannt. Aschua, wahrscheinlich am Schluss dann schon. Jetzt sind wir vom SCB auf Aschua gekommen. Also so tief ist der SCB noch nicht gesunken, dass die wären, die Bern retten. So schlimm gesehen ist es noch nicht. Wer weiss, vielleicht hocken wir in einer Woche da und sagen, hey, sie sind auf Genf am Dienstag, haben dort souverän 4-2 Sekunden nach einem Berner Derby und dann ist eigentlich schon fast alles wieder gut fürs Erste. Wer weiss?
Dann wäre es so, ja.
Dann wäre es so. Fast wäre es so gewesen, dass der Novak Djokovic den 21. Grand Slam-Titel hat. Der Kalender-Grand Slam schafft, wie der Angelsach sagt. Also sprich, alle 4 Grand Slam in einem Jahr. Erst mal seit dem Rod Laver 1969. Ich glaube, Steffi Graf hat es bei der Frau mal 88 geschafft. Die hat dann aber auch noch Olympia gehabt im gleichen Jahr. Also wenn schon, dann schon. Ist aber alles nicht so gewesen. Sondern es ist der Herr Medvedev gekommen und hat im Duell von den zwei, kann man sagen, umstrittensten, ja, der Herr Zverev geht, ich würde dort wahrscheinlich auch noch reingehen in das Kapitel, oder in die Kategorie von den zwei umstrittensten Tennisspielern von der Gegenwart, einfach mal schnell gefunden, jetzt gewinne ich den Grand Slam. Fertig. Djokovic, Festspiel.
Ja, also Festspiel. Am Spiel von Medvedev, da ist mir vorgekommen wie einer, wo irgendwie eine halbe Stunde weiter führen schauen kann, vielleicht nicht eine halbe Stunde, aber ein paar Minuten. Ich habe das Gefühl gehabt, dass der Djokovic vollkommen durchanalysiert hat und genau das gemacht hat, was er machen musste. Und der Djokovic, wo eigentlich sonst, der schaut ja ab und zu wie ein anderer den ersten Satz gewinnt. Dann schaut er, was er macht und nachher
pflückt.
Ja. Hat überhaupt nicht funktioniert. Der war voll vorbereitet gewesen. Gut, nicht, dass wir das jetzt tun, dass die
vorbereitet sind. Macht es schon halbberuflich.
Ist ja gut, dass man nicht, ich würde einfach raus und spielen, wie ein junger Hund. Freut, schaut den Ball, ich will ihn haben, gib ihn. Und er gibt ihn, aber ich verwünsche ihn nicht mehr. Aber die mittlerweile auch taktisch wahnsinnig reife Leistung von Medvedev, was mich erstaunt hat am Schluss, ist die Bereitschaft vom Publikum, am Djokovic quasi der zu erweisen. Und wir kennen das New York Sportpublikum, gilt als eines der härtesten, die es gibt.
Ganzes Gemeins kann das sein, ja, wenn es muss sein.
Die sind gnadenlos. Und der Djokovic ist eigentlich gut davon gekommen. Als ob die Niederlage ihn quasi greifbarer gemacht hätte, statt er mit einem weiteren Sieg und dann noch die Meilensteine erreicht, vielleicht sich verabschiedet hätte in eine Isolation, die ihm noch weniger gut getan hätte. Man hat ja gesehen, das hat ihm richtig gut getan, dass das Publikum auch auf seiner Seite gestanden ist.
Ja, ist irgendwie völlig zusammengebrochen. Also, es war die Szene vor dem, wie man dann im Nachhinein gewusst hat, letzte Game, also noch einmal Seitenwechsel und dann Spieler auf dem Bänkli und dann haben sie völlig nochmal angetrieben. Das ist offensichtlich etwas, was er nicht kennt. Jetzt kann man sagen, der Herr Medvedev eben ist im New Yorker Publikum auch extrem verhasst und spielt mit dem mindestens nach außen sehr genüsslich, macht das eigentlich noch, ja, auf eine Art noch mindestens sehr unterhaltsam, sagen wir es mal so. So die Rolle vom Bad Guy. Ich weiss nicht, ob es mit dem zusammengegangen ist oder ob dann doch, zum einen, der Tennis-Zuschauer will ja normalerweise auch, dass es weitergeht. Also will jetzt schon nochmal einen Satz mehr und noch einmal etwas und Action und Spannung logischerweise. Also es liegt ja irgendwo auf der Hand. Also man ist auch für Underdog. Eine Rolle, wo der Novak Djokovic einfach logischerweise nie gehabt hat, wenn du alles gönnst. Wie willst du auch? Also da ist ja dann eben ein Federer und es geht ja nicht, dass wir über Djokovic reden, ohne über den Federer zu reden in einem Schweizer Sport-Podcast. Tut uns leid. Federer ist so ein bisschen die Ausnahme, oder? Wo irgendwie das Gefühl hast, die Leute sind immer auf seiner Seite, egal ob er jetzt dominiert oder irgend, ja, mit sich und seinem Spiel kämpft. Das ist etwas, was der Djokovic nicht kennt hat. Schon gar nicht in New York. Und das hat ja nachher völlig, also der hat eine Art Heulkrampf gehabt dort auf der Bank unter dem Handtuch. Also nicht einmal mehr in der Lage war, das irgendwie zu kaschieren, dass ihn das extrem bewegt. Und also ich habe das Gefühl, das hat, ist schon einmal so ein Wendepunkt, könnte ich mir vorstellen, in der Art, wie man den Novak Djokovic sieht in den nächsten 4-5 Jahren. Weil er jetzt plötzlich, also ist ein Moment von der totalen Verwundbarkeit und Schwäche, wo er, ob er es zugelassen hat oder hat müssen zulassen, ist eigentlich egal. Also es ist einfach so. Und dort, wenn das Gefühl hat, Zuschauer im Stadion, aber nachher auch, also wie das live gesehen, das beeindruckt einem dann tatsächlich, bewegt einem. Und das, ich glaube, das kann sich am Schluss so ein bisschen als Wendepunkt erweisen, wie man ihn in Zukunft tatsächlich sieht. Vielleicht ist er jetzt plötzlich der Sympathieträger.
Ja, wenn er das zulässt, schon. Also das war vielleicht eine Möglichkeit gewesen, für ihn jetzt zu erkennen, dass er vielleicht in der Vergangenheit auch nicht immer nur aufgrund von seiner Persönlichkeit nicht geliebt worden ist, sondern weil er einfach immer gewinnt und das Publikum gerne mal noch ein Spiel mehr gesehen hätte, ein Game, und nicht immer nur nach 3 oder 2 Gewinnsätzen. Also das ist eine Mischrechnung, die er für sich selber muss anstellen muss. Was er sicher gemerkt hat, ist, dass er in dieser Rolle viel ein angenehmeres Leben hat. Und es kann mir niemand sagen, dass er sich in dieser Isolation wohlgefühlt hat, weil die Rolle des Bösewichts spielen in so einem Sport, das macht einfach keinen Sinn. Ich meine, so wie es der McEnroe gemacht hat, macht Sinn. Aber der McEnroe hat einen Schuss Selbstironie immer dabei gehabt, das hat man erkannt, weil er sich gnadenlos auch selber auf die Chippe genommen hat. Das kann der Djokovic ja gar nicht. Bei dem wird es dann wirklich ernsthaft und fast schon bösartig. Und das kostet einen Haufen Energie, wenn du die Rolle spielen musst. Das, was er jetzt gemacht hat, das hat ihm viel mehr Punkte eingebracht auf der Beliebtheitsskala, als er sich wahrscheinlich jemals erträumen lassen hätte. Und darum merkt er vielleicht jetzt, oh, so ist das Leben eigentlich viel einfacher. Ich muss ja gar nicht immer gewinnen, um respektiert werden. Das geht auch so. Ich darf einfach nicht eine Rolle annehmen, irgendwo in die Rolle von einem Bösewicht hineingeht, wo man, glaube ich, im Tennis gar nicht sehen will.
Ich glaube auch nicht, dass er die immer hat wollen. Also, das ist ja, wir haben ja an dieser Stelle auch schon darüber geredet. Also, er hat ja dann immer wieder versucht, also in Wimbledon, das, ich habe mich, glaube ich, an dieser Stelle auch schon darüber aufgeregt, furchtbar, und ich bleibe dabei. Das Gras ausreißen und essen nach dem Wimbledon-Sieg, wo von 100 Metern aus irgendwie bei starkem Nebel siehst, okay, das hat sich jetzt einer im Voraus überlegt und hat das Gefühl, das könnte eine Geste sein, die irgendwie Kult wird, wenn es im richtigen Moment aufgenommen wird. Also gesuchte, also der Versuch, irgendwie sich die Zuneigung oder was auch immer, Bewunderung vom Publikum zu sichern. Wenn so etwas nicht authentisch ist, ja, dann kommt häufig dann eben das Gegenteil raus dabei. Und jetzt, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Lehre aus dem, wo in der Nacht auf, oder ich weiß nicht, ob es in der Nacht auf dem Meldung ist, oder spät Sonntagabend, auf jeden Fall in dem US Open-Finale passiert, das war ein total authentischer Moment gewesen. Und damit eigentlich etwas, wo Djokovic einfach nicht zugelassen hat.
Ich glaube, das ist das Geheimnis daran, ja. Ein authentischer Moment, dass jeder gesehen hat, jetzt hat es den verjagt. Und zwar nicht nur spielerisch, sondern auch mental und psychologisch. Super. Und genau das willst du doch sehen. Du willst, die Leute wollen die Emotionen sehen. Die wollen nicht Automaten sehen, die schweigend verlieren und stillschweigend gewinnen, sondern die wollen die Emotionen sehen. Und so hat sich der Djokovic einen riesen Gefallen getan. Einen riesen Gefallen haben uns jahrzehntelang unsere Star-Kommentatoren, muss man schon sagen, Bührer Günthardt bei SRF, wir kommen vom Tennis jetzt gerade, also bleiben wir gerade im Tennis. Erstklassig, was die geboten haben. Also, da hätte ich auch, wenn nicht Tennis-Fan gewesen bist, wie verrückt, aber immer den Federer geschaut hast, die haben das fertig gebracht, den Federer so zu begleiten, dass er immer auf seinem Podest war, aber niemals hast du die Idee haben, dass die in unterwürfigem Gehorsam den einfach immer noch schönreden und nichts falsch war. Die haben den auch kritisiert, wenn man gesehen hat, jetzt hat er Mühe und jetzt kommt er nicht mehr, jetzt ist er am Zweifeln und so. Die haben das immer schön übergebracht, weil sie ihn auch sehr gut kennt haben. Und Gott, der Bührer war auch im Eishockey der Beste gewesen, was es kam, mit Abstand der beste Live-Kommentator. Erstklassig.
Aber jetzt ist fertig.
Jetzt ist fertig.
Schade.
Es ist irgendwie schade, ja. Es hat sich aber irgendwie auch angezeichnet, dass die Ära Bührer Günthard mit der Ära Federer so quasi im Einklang steht. Das war so eine richtige Harmonie gewesen, dass die auch gleichzeitig irgendwann einmal oder praktisch gleichzeitig muss zu Ende gehen.
Auf eine Art fast logisch. Also muss dazu sagen, der US Open Final war der letzte Match von diesen zwei. Als Kommentatoren-Duo. Andererseits kann man auch sagen, es ist schade. Also, weil, also erstens, Sachen, die gut sind, wieso ändern? Ich finde, da dürfen wir im Schweizer Radio und Fernsehen durchaus mal nachfragen, ob man da nicht einen Weg hätte können finden, dass das weitergeht. Also, ich weiss, Stefan Bührer, der jetzt in Rapperswil, was macht er? Marketing, Kommunikation?
Kommunikationsleitung.
Beim SC Rapperswil-Jona, bei den Lakers.
Das kostet jetzt aus. He?
Was?
Weg zu Rappi. Ja,
jetzt muss ich noch SCRI, muss ich noch sagen. SCRI, das ist eine Abkürzung, die ich nicht verstehe, weil das heisst ja, es hat ja ein J.
SC Rapperswil-Jona.
Ja, SCRI. Ich meine, IB, das ist irgendwie okay.
Nein, aber das ist nicht okay.
Doch, das ist völlig okay.
Ich habe mich daran gewöhnt, IB heisst Young Boys.
Und SCRI, ich finde das geht irgendwie nicht auf. Aber das ist eigentlich auch nicht das Thema, weil was bei Bührer Günthard. Also das Grosse war, finde ich, ist, dass man zum einen sich fachlich sehr gut aufgehoben fühlen darf. Das würde ich jetzt mal voraussetzen. Aber es war einfach auch unterhaltsam gewesen. Also irgendwie verstanden, dass es nicht nur darum geht, Emotionen zu transportieren und irgendwie etwas noch zu erklären, sondern es war zum Teil lustig gewesen, es war manchmal nachdenklich gewesen. Es war so im besten Sinn Unterhaltung gewesen. Also man hat sich auch, das war mein Eindruck als Zuschauer, und ich glaube, relativ viele Fernsehzuschauer teilen den oder haben den geteilt. Man hat sich selber nicht so furchtbar ernst genommen. Also man ist irgendwie durchaus in der Lage gewesen, mal einen Spruch zu machen, aber es ist nicht so übertrieben lustig gewesen. Also es ist ja häufig eine Gratwanderung, wenn man versucht, im Fernsehen oder in einem Podcast, aber ich würde jetzt mal sagen, im Fernsehen noch ein bisschen schlimmer, wenn viele Leute zulassen, lustig zu sein, und man hat sich dummerweise sogar noch etwas vorbereitet. Und man versucht das dann so rein zu quetschen. Das gehört, man hört es manchmal. Oder man merkt es, wenn das jemand gemacht hat, wo sich sicher aus guten Gründen das überlegt hat. Aber naja, man kann sich. Es wäre einfach besser, wenn nicht. Oder es wäre schön, wenn es. Bleiben wir eigentlich beim Thema, das uns beim Herrn Djokovic begleitet hat, wenn es irgendwie organisch, authentisch würde kommen. Und nicht einfach irgendetwas ist, wo man sagt, ja, ich will jetzt aber der sein, wo. Mhm. Und dann macht man irgendetwas. Einfach damit, ja, um es zu probieren. Es geht nicht auf. Und das ist eine Kunst, wenn man das irgendwie während das
Kunst,
30 auch, Jahre gemacht hat, dass man das irgendwie hinbekommt, ja, nicht in die Fälle zu tappen.
Es ist ein grosses Glück, wenn du so einen Partner findest, der eben so etwas organisch wachsen lässt, wo du nicht mit aufgesetzten Floskeln und Verhaltensweisen diktierten musst operieren. Oder das gibt es ganz wenig. Man hat ja öfters solche Duos, die es versuchen. Es wird immer Telling-Netzer erwähnt, aber Telling-Netzer ist auch lustig gewesen, zum Teil, aber es ist zum Teil auch bösartig gewesen, weil der Herr Netzer natürlich schon auch ein Zyniker vor dem Herr war. Und ich glaube, dort hat es schon der Telling gebraucht, der dort als Katalysator einmal etwas geschluckt hat, ohne dass nachher wieder ein Rauchen wird. Und das funktioniert nicht immer, oder? Bei Bührer Günthard, ich glaube, die haben sich auch geschätzt gegenseitig, wahnsinnig respektiert und dann eben auch mal etwas stecken lassen, wenn einer mal ein bisschen Spruch gemacht hat, nicht immer gerade wollen auf seinem Recht beharren. Und nur so funktioniert es. Und das war vollkommen authentisch gewesen, ja. Und darum unterhaltsam, weil es eben zum Teil auch banal war, weil man nicht versucht hat, immer die riesen Sprüche zu machen, sondern einfach ganz normal miteinander geredet hat. Wie zwei Kollegen miteinander vielleicht reden würden, lange bevor sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Einfach normal geredet und dann kaufst du ihnen das auch ab und du fühlst dich, du ertappst dich beim Beobachten von einem, vielleicht eben einem Gespräch zwischen Kollegen, wo dich interessiert, weil du gerade Tennis schaust. Und es war nicht das aufgesetzte Kommentieren und das naseweisse Expertieren, das ich einmal mache zum Beispiel, wo kein Mensch verleidet.
Weiss ich nicht, kommt drauf an.
Es war einfach sehr angenehm gewesen. Aber ich muss sagen, ich find irgendwie verständlich, dass es aufhört, weil für mich gehören zu diesen zwei, natürlich könnte jeder Tennismatch kommentieren, aber für mich gehört der Federer in guter Verfassung einfach irgendwie zu diesen zwei dazu irgendwann
wieder. Ja, aber du weißt ja nicht, dass der Ist es vorbei beim Fedi?
Doch.
Rufst du das jetzt aus, da offiziell?
Ja, ich bin heute am neuen Haus, das gebaut wird. Eben auch wieder in Rapperswil, ohne Lakers. Oder wie die
SC Country, wie wir sagen.
In Rapperswil, nein, ich weiss doch das nicht. Ich nehme es aber nicht an, er ist 40 und irgendwann...
Hat er gerade Bäume geschnitten draussen, oder?
Nein, er hat eine Feinenbahn angelegt.
Ah, ja.
Und einen Spurtversuch gemacht. Dann hat man den Punkt und gesagt, ja, versuche nochmal ein Comeback.
Aber hat er gesagt?
Falls es nicht klappt, würden wir noch schreiben. Und das natürlich exklusiv.
Aber jetzt hast du noch nichts gehört?
Nein, bis jetzt nicht.
Okay, dann würde ich sagen, verschreien wir nichts. Behalten wir die Nerven. Ich finde ja, letzter Satz dazu, wenn du sagst, es gibt viele Duos. Ich finde, es gibt zu wenig Duos. Ich finde, man dürfte viel mehr probieren. Gerade bei uns, wenn es ums SRF geht, finde ich, live während Match. Ich lasse viel lieber Duos zu als Einzumasken, die etwas kommentieren. Also wieder denkt bei die Olympischen Spiele, wo man häufig ja in diesen, sagen jetzt mal, Randsportarten Co-Kommentator hat, der halt einfach vom Fach ist, weil man da von Sportkommentatoren auch nicht erwarten kann, dass sie sich jetzt in jeder Disziplin auskennen, die auch 4 Jahre eigentlich relevant ist. Und ich finde, das gibt sehr häufig, und logischerweise muss Chemie stimmen, gibt sehr häufig eine gute Dynamik. Also kann durchaus gewinnbringend sein. Logischerweise findest du nicht Bürger Günthard an jedem Strassenecken. Das ist mir auch klar. Aber gern ein bisschen mehr probieren. Wir müssen probieren,
sofort
zu Ende zu kommen.
Endspurt.
Und das geht mit einem Spurt am besten. Jetzt ist Marathon vorbei, jetzt wird gesäckelt.
Und zwar fragen wir uns, ist auch keine Frage zum Auftakt vom Endspurt. Der Christoph Bertschi ist ab nächster Saison, Freiburger ist er schon, aber dann ist er auch Gotteron-Spieler, unterschreibt für 7 Jahre. Sind die von einem guten Geister verloren? Ist das eine gute Idee? Ein 7-Jahres-Vertrag?
Ich finde es keine gute Idee. Und zwar aus keiner Sicht, weder vom Spieler noch vom Club. Gott, heutzutage nimmt man die Verträge nicht mehr so ernst. Wenn man merkt, es geht nicht mehr, dann löst man die Verträge auf oder man verschiebt sie sonst wohin.
Macht eigentlich der Robert Meier?
Von dieser Zahl darf man sich, glaube ich, nicht blenden lassen. Es ist irgendwie ein Signal auch von Freiburg. Ich frage mich einfach, wo haben die so viel Geld her? Also das kostet massiv Geld. Und Freiburger Kantonalbank, das sind eigentlich Steuergelder, die da rausgeschleudert werden. Gott, vielleicht haben die mal eine Abstimmung gehabt und gesagt, wir unterstützen den Club durch dick und dünn. Robert Meier ist immer noch beim HC Davos unter Vertrag. Es wird noch eine Möglichkeit gesucht.
Stichwort langfristige Verträge.
7-Jahres-Vertrag kriegt er, glaube ich, nicht.
Aber 5 hat er gemacht, oder? 5 hat er unterschrieben.
Das sind damals 3, glaube ich, oder?
Ja, 1,5 sollte er teuer sein.
Ja.
Nein. Eine anderthalb ist schwierig, wenn sie sogar frisch
schaffen. Nicht ganz so einfach, um den irgendwo zu platzieren. Also im Normalfall haben die Mannschaften Goalies.
Das versuche ich zu sagen, mit der Schwierigkeit langfristig Beträge. Egal, es ist der Endspurt, ich sollte nicht reinreden, excuse.
Gut, also apropos langfristig. Evander Holyfield ist schon ziemlich lang Boxer und so lang Boxer, dass es bis er ins 58. Altersjahr geschafft hat. Aber er hat verloren.
Ja, er war lange nicht Boxer und das war völlig richtig. Also irgendwann hat er aufgehört und jetzt hat er gefunden, ja, das ist eine gute Idee, das Geld nehmen wir mit. Und ist gegen Victor Belfort, heisst der Mann, ehemaliger MMA-Kämpfer. Also da fährt es schon. Einer von denen, also ist eigentlich der Kampf von Oscar De La Hoya hat es auch bestritten, der mit 48 dann doch nochmal ein bisschen jünger ist und näher am Herrn Belfort mit 44. Ist Teil von dieser Mike Tyson-Comeback-Kampfserie, wo es eigentlich darum geht, dass ältere Herren noch einmal Geld verdienen können. Aber irgendwie hat Herr Holyfield da die Rechnung ohne den 14 Jahre jüngeren Gegner gemacht und man muss sagen, es tut ein bisschen weh und es hat schon seinen Grund gehabt, dass die Athletic State Commission, heisst die, vom US-Bundesstaat Kalifornien sich geweigert hat, den Kampf zu lizenzieren. Die haben kurzfristig auf Florida wechseln, damit man ihn austragen konnte. Hat man dann gemacht und Herr Holyfield, ja, hat wirklich alt ausgesehen im wahrsten Sinn vom Wort. Also, alte Boxer, es gibt nichts oder es gibt nicht viel, was würdeloser aussieht, wenn sie sich nochmal in den Ring wagen. Aha. Apropos auf die Schnurren überkommen. Der FC St. Gallen ist auf Genf am Wochenende und hat 1-5 verloren. Rote Karte in der 3. Minute. Was nimmt man aus so etwas mit?
Ja, dass man wahrscheinlich etwas muss machen muss. Also das war indiskutabel gewesen, da droht der Abstieg. Da sind noch unter Aufstellung Fehler passiert, die ich vorher gehört habe bei uns auf der Redaktion. Ich bin ganz im Raphael Bischof seiner Meinung, da muss man wahrscheinlich den Trainer wechseln.
Das hat er nicht gesagt.
Nein, ich versuche, stimmt. Ich versuche es aber gleich ein bisschen auszuwalzen jetzt, weil wir offensichtlich das Thema Endspurt nicht richtig verstanden haben. Wir gestalten es zum Marathon um. Es sollte eigentlich Sprint sein, wenn man 100 Meter zurücklegt. Schnellstmöglich, was macht man? Ein Sprint.
Das ist eine gute Idee.
Nicht. Also beschleunigen wir das Ganze. Servette, wieder Servette. Das war in der Champions League von der Damen erfolgreich gewesen. Und mein Tipp war 3-1-Sieg in Glasgow, gewonnen haben sie 2-1.
Richtig.
Und jetzt bitte, jetzt kommt der Gag.
Die harten Fakten. Ja gut, also du bist einfach ein sehr einfaches Gemüt. Du hast darauf bestanden, dass wir darüber reden, dass zum einen Sandy Mendli ein Goal geschossen hat und für Glasgow der Ehrentreffer, vor allem mit dem klingenden Namen Priscilla Chinchilla. Klingender wird es heute wahrscheinlich nicht mehr, auch wenn der letzte Programmpunkt im Endspurt auch der ein oder andere klingende Name drin hat. Jetzt ist man tatsächlich in der Champions League, ist grossartig. Juventus drin, wo jetzt im Frauenfußball noch nicht die ganz grosse Nummer ist, aber auch Wolfsburg und Chelsea, wenn ich das vorhin richtig nachgeschaut habe. Also doch. Man misst sich jetzt mit der grossen Karte für einen Frauenfußball in der Schweiz nur gut. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum man das in irgendeiner Form kann schlecht finden. Wir bleiben dran. Wir verfolgen das weiter. Versprochen. Apropos, Xherdan Shaqiri am Sonntag spielt für Lyon, gerade einen Assist gegeben. Und jetzt hat er gefunden, jetzt brauchen wir eine richtige Aufgabe. Jetzt kommt am nächsten Wochenende PSG mit dem Lionel Messi. Ja. Wer zaubert da mehr von diesen zwei
Flöhen? Ich weiß es nicht. Also, irgendwo ist dann die Überforderung erreicht. Also, ich soll mich um alles kümmern. Ich finde Fußball in der Bundesliga finde ich cool, Premier League finde ich noch besser. Aber mir zuzumuten, dass ich mich auch noch um den französischen Fußball kümmere. Ich weiß, dass der Messi jetzt bei PSG ist, der Neymar ist dort, finde ich sehr komisch, das Ganze. Das ist auch nicht organisch gewachsen, von dem
haben wir vorher gehabt. Da müssen wir mal darüber reden.
Shaqiri spielt jetzt bei Lyon. Also, ja, schön für ihn. Ich mag ihm es gönnen überhaupt, aber es interessiert mich eigentlich nicht, was in Frankreich passiert. Außer PSG gewinnt Champions League, dann rege ich mich auf. Aber mehr Emotionen kriegst du aus mir. Das einzige, doch, Lan, habe ich mal gesehen, ein Film Lan ist, glaube ich, oben im Nachbarn, Pas-de-Calais. Und Nordfrankreich passt mir eh von der Landschaft her. Darum bin ich. Möchte ich, dass die gewinnen.
Okay.
Die sollen die Champions League gewinnen.
Also gut, wird hoffen wir es. Wahrscheinlich nicht. Ich finde es ja schön, wenn der Shaqiri vor allem wieder regelmässig spielt. Er scheint einen sehr guten Einstand gehabt zu haben. Es könnte tatsächlich der Club sein, der seiner Kragenweite im Moment entspricht. Also von dem her, Messi hin oder her, freuen wir uns, wenn es im Shaqiri läuft.
Unbedingt.
Unbedingt ist Stichwort für oben.
Aber verlangen nicht von mir, dass ich jedes Resultat.
Doch, nächste Woche wird abgefragt. Woche wird abgefragt, wie es ausgegangen ist zwischen Lille und Troyes oder wer auch immer dort. Möglicherweise spielt Nîmes, Nantes, Reims.
Das ist in der Champagne, Reims.
Ich bin mal Ajax so gegen Strasbourg schauen, das war aber Ligue 2. Richtig, korrekt. Aber es war Gazelec Ajax so. Zwei Clubs, schön. Gegen Racing Strasbourg. Furchtbarer Match gewesen, wirklich.
Okay.
Ja. Da damit
verabschieden wir uns für diese
Woche. Wortreich.